Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und das ist tatsächlich schon die 37. Folge von unserem Format Europa erklärt. Und wir wollen uns heute einmal ein bisschen mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen und schauen, was macht die EU da eigentlich? Das war ja jetzt vor einer gewissen Weile in den Medien, dass die EU sich da bemüht hat, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um KI, also künstliche Intelligenz, auch zu regulieren und da Regeln aufzustellen, wie soll damit umgegangen werden und so weiter. Und das Ganze wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen und erklären. Ja, magst du loslegen, Amelie?
Ja, hallo erstmal. Würden wir den Podcast wahrscheinlich mit KI aufnehmen, hätte Finn mich vielleicht auch ein bisschen besser vorgestellt.
Das ist meine Schuld. Mit KI wäre das bestimmt besser gewesen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Hallo Amelie, also, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Finn, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf als Co-Moderatorin.
Hier beim EEZ Rostock. Mensch, habe ich auch gar nicht gesagt. EEZ Rostock, einmal Werbung. Wir sind vom EEZ Rostock.
Ja, also wie Finn schon kurz angesprochen hatte, ist unser heutiges Thema künstliche Intelligenz, also kurz abgekürzt KI. Und tatsächlich ist es so, dass KI in unserem Alltag wirklich auch immer mehr stattfindet. Schon allein beispielsweise mit ChatGPT, kennt wahrscheinlich jeder von uns, wir geben ein paar Begrifflichkeiten ein und ChatGPT macht uns daraus wahrscheinlich einen ganzen Paragraphen fertig, einen ganzen Text. Das kennen wir alle. Interessanterweise habe ich auch vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, dass selbst an der Uni Rostock gerade ein Projekt stattfindet, bei welchen internationalen Studenten auch gezeigt wird, wie KI die Welt revolutioniert. Und Ziel des Projekts ist es zum Beispiel, die Region Rostock auch als Zentrum für KI-Forschung zu etablieren. Fand ich sehr interessant. Es gibt aber natürlich auch Dutzende andere Bereiche, in denen es Anwendung findet oder beziehungsweise auch finden wird. In der Medizin, zum Beispiel beim Analysieren von Röntgenbildern. Auch bei der Wettervorhersage, also KI könnte unter Berücksichtigung aller Faktoren auch bessere Vorhersagen geben. Beim automatisierten Fahren, da kennen wir wahrscheinlich alle oder viele von uns auch schon diese Videos von schlafenden Tesla-Fahrern, wo das Auto dann selbst fuhr.
Ist auch, glaube ich, ein lustiges Beispiel, ne?
Ja, es ist auch so, dass selbstfahrende Autos tatsächlich auch das Potenzial haben, dass durch menschliche Fehlurteile verursachte Unfälle auch verringert werden und dass sie den Verkehrsfluss insgesamt auch verbessern könnten. KI findet aber auch in der Bildung statt. Beispielsweise hätte man da mehr oder hat man mehr Effizienz bei Routineaufgaben oder auch bei der Unterstützung für Schüler und Schülerinnen. KI findet im Kundensupport statt, in der Energieeffizienz, zum Beispiel durch smarte Energiesysteme oder Energiezähler. Wo findet KI noch statt? Im Online-Shopping, in der Werbung findet KI statt.
Daten, also eigentlich überall, wo es Daten gibt und irgendwelche Daten analysiert werden, ne? Ich glaube, Wetterdaten, das hattest du ja schon angesprochen, wenn man alle Wetterdaten, das kann ja kein Mensch alles auf einmal analysieren und eine KI mit einem Computer, das kann wahrscheinlich halt dann diese bessere Prognose dann vielleicht liefern, ne?
Ich denke, uns allen ist auch gar nicht bewusst, wie sehr wir künstliche Intelligenz auch alltäglich benutzen. Also es fängt ja schon beim Smartphone an oder beim PC.
Ja, ich glaube, auch viele werden jetzt schon Erfahrungen mit ChatGPT gemacht haben, ne? Und du hast es ja auch schon gesagt, ist natürlich auch beeindruckend, wie präzise da teilweise die Antworten sind. Manchmal muss man da natürlich auch was korrigieren und dann drüber lesen, aber ja, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, wo man jetzt noch viel drüber diskutieren kann, auch so philosophische Fragen, ne? Also wenn jetzt beim selbstfahrenden Auto irgendwie ein Autounfall passiert, wer ist dann schuld? Also,
Krieg ich meinen Uni-Abschluss mit ChatGPT?
Ja, genau. Also auch in der Schule wahrscheinlich für Lehrer jetzt eine neue Herausforderung, ne? Ich selber habe natürlich auch schon ChatGPT benutzt und dann geschaut, was gibt es da für Ideen,
wie kann man
da.
Hast du es im Studium benutzt?
Im Studium eher nicht. Manchmal bei Formulierungen, wenn man auf Englisch zum Beispiel was schreibt, kann das manchmal helfen, um das eleganter zu formulieren. Da habe ich das auch tatsächlich schon benutzt.
Ich habe es im Studium tatsächlich noch nie benutzt, aber ich glaube, vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür. Mein Studium ist ja jetzt doch schon ein, zwei Tage her.
Ja, aber es ist natürlich auch, wenn man irgendwelche Sachen nicht weiß, die man bei einer Hausarbeit irgendwie gerade wissen muss, dann kann man ChatGPT fragen und da kommt dann meistens eine korrekte Antwort bei raus. Also ja, dafür habe ich das auch schon benutzt, ja. Man muss halt wissen, wie man das dann als sinnvolle Unterstützung mit einbezieht, ne?
Oder sich nicht erwischen lässt.
Ja, oder nicht benutzt. Erwischen lassen, ne? Aber genau, und dann gibt's natürlich aber auch Gefahren. Also wir haben ja jetzt auch viele Sachen, wo das wahrscheinlich Vorteile bieten kann, aber man kann natürlich auch mit künstlicher Intelligenz Bilder generieren, ne? Und da gab's ja jetzt auch schon Fälle, das haben bestimmt auch viele mitbekommen. Da gab's zum Beispiel einen AfD-Abgeordneten, der hat mit künstlicher Intelligenz Bilder von Migrantenmassen sozusagen erstellt, die es eigentlich gar nicht gibt. Also halt einfach, ja, falsche Bilder, um damit einfach Ängste zu schüren vor Migration. Und dann war das wohl sogar so, dass da halt bewusst nur junge Männer in diesem Bild waren, um das dann, ja, die Ängste so gut wie möglich zu schüren, ne? Und das kann natürlich auch in Autokratien benutzt werden. Also denken wir da an Putin und das autokratische Russland, Propaganda und was auch immer alles, ne? Und dann gab es ja auch dieses Bild vom Papst. Ich glaube, da hattest du auch mal was zugemacht hier bei uns im EEZ.
Das kommt.
Das jetzt kommt.
Ah, Ende okay. Oktober, am 30. Oktober.
Dann will ich natürlich nichts vorwegnehmen, aber da gab es dann auch Bilder vom Papst, die eigentlich nie, also keine echten Bilder, einfach mit KI erstellt. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Und potenziell können dann da auch falsche Nachrichten oder falsche Eindrücke, wenn man jetzt sagt, man macht mit KI, imitiert man irgendwie Olaf Scholz und dann sagt Olaf Scholz da irgendwelche komischen Sachen und irgendwelche Menschen denken dann, dass das echt ist und so weiter, ne? Also kann natürlich Vorteile bieten, aber hat auch gewisse Gefahren und
auch mal ganz kurz zur Gefahr, das ist jetzt nicht unbedingt ein politisches Thema, aber auch ein aktuelles Thema. Da gibt es ja gerade einen Fall bezüglich eines berühmten Rappers, wo 1000 Gerüchte gerade entstehen. Ich will gar nicht weiter drauf eingehen, aber interessant, weil durch KI werden auch gerade unglaublich viele Videos erstellt, die immer mehr zu irgendwelchen, ja doch, Fehlinformationen nachher führen und mittlerweile weiß eigentlich gar keiner mehr, was da wirklich die Wahrheit ist oder was da der Wahrheit entspricht. Also
Falschinformationen, einfach ein ganz großes Thema, auch mit KI. Deshalb wollen wir jetzt einmal ein bisschen darauf eingehen. Ist ja natürlich hier ein Europa-Podcast und deshalb hat das Ganze, was wir hier besprechen, auch immer etwas mit der EU zu tun. Und wir haben es ja schon angesprochen, also die EU hat im Mai diesen Jahres, hat sie den AI Act auf Englisch, also übersetzt einfach das KI-Gesetz, verabschiedet. Und da geht es einfach darum, dass man einen einheitlichen Rahmen, zumindest für die EU, für den Einsatz und für die Nutzung von KI setzt. Und das ist auch ein bisschen... Ja, es hat die EU auch so ein bisschen zum Vorreiter gemacht, weil das ist tatsächlich das erste umfassende Regelwerk für KI und das Gesetz soll dann ab Anfang oder Frühjahr 2026 soll das Gesetz dann vollständig gültig sein oder gelten.
Ja, aber bevor wir darauf vielleicht nochmal ein bisschen umfassender eingehen, sollten wir denn doch nochmal klären, was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Wir sprechen ja hier schon die ganze Zeit von irgendwelchen Bildern, vom Papst im Mantel oder von AfD-Abgeordneten. Aber was genau ist das? Also künstliche Intelligenz beschreibt eigentlich die Fähigkeit von Maschinen, basierend auf Algorithmen, Aufgaben autonom auszuführen und dabei die Problemlösungs- und auch Entscheidungsfähigkeiten des menschlichen Verstandes nachzuahmen. Also es werden wirklich menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen oder auch Kreativität imitiert und dieses technische System oder die technischen Systeme nehmen ihre Umwelt wahr und versuchen Probleme zu lösen, um halt wirklich ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Ja, und das selbstständig und ohne den Menschen, ne? Und teilweise, wir haben das ja schon das Beispiel mit den Wetterdaten, teilweise sind das dann halt auch Fähigkeiten, die der Mensch gar nicht selber machen könnte in dem Umfang, ne? Also wenn es um Datenanalyse geht. So, wir wollen uns jetzt natürlich nicht mit diesem detaillierten Gesetzestext da langweilen. Deshalb schauen wir einfach ein bisschen auf die groben Richtlinien, die dieses Gesetz regeln soll und was da so ungefähr drinne steht. Und ja, das Gesetz hat auch ungefähr 258 Seiten. Also das alles durchzugehen, da säßen wir ja morgen noch hier.
Oder man nimmt ChatGPT für eine kurze
Zusammenfassung. Ja, für eine kurze Zusammenfassung. Das wäre natürlich auch lustig, ja. Aber was sind denn jetzt die allgemeinen Ziele von dieser Gesetzgebung der EU? Also man will Sicherheit schaffen für die Menschen und die Unternehmen. Man will Innovationen befördern. Ist vielleicht auch so ein bisschen eigentlich ein Widerspruch, weil Regulierung ist ja eigentlich immer etwas, was eher gegen Innovationen läuft. Aber da kommen wir später auch nochmal dazu. Transparenz, also wie funktioniert diese KI und dass man Diskriminierung verhindert, dass es umweltfreundlich sein soll. Und das sind Regeln, die dann am Ende für alle, die KI-Systeme innerhalb der EU entwickeln oder anbieten oder auch nutzen, gelten sollen. Das heißt, wenn ich jetzt ein amerikanisches Unternehmen bin und ich habe eine KI entwickelt, mit der man, ich weiß es nicht, sehr gute Wettervorhersagen machen kann, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, und ich möchte damit auch eine Dienstleistung in der EU anbieten, also sagen wir mal eine Wetter-App, dann muss ich, weil ich das in der EU anbiete, auch die Regeln der EU befolgen. Also gilt das letzten Endes auch für Unternehmen, die gar nicht in der EU sitzen, aber dann auf dem europäischen Markt, auf unserem berühmten Binnenmarkt dann ja ihr Produkt verkaufen möchten.
Ja, also KI kann auch unterteilt werden in vier Risikostufen. Da gibt es zum einen das inakzeptable Risiko, welches auch in der EU verboten ist. Dann haben wir das hohe Risiko, also ein Hochrisiko-KI. Danach kommt das begrenzte Risiko und zu guter Letzt das niedrige Risiko.
Ja, das sind die Kategorien, mit denen dann diese Regulierungen sozusagen getroffen werden. Und da gibt es dann, je nachdem, wie eine KI eingestuft wird, gibt es dann halt unterschiedliche Anforderungen, die daran gestellt werden. Heißt, desto höher ich in dieser Risikoskala mit 4 Risikoleveln eingestuft werde, desto strenger sind die Regeln, die da gelten. Und am strengsten ist es dann zum Beispiel, wenn, oder strengere Regeln gelten dann, wenn das die KI kritische Infrastruktur betrifft, Bildung oder Gesundheitsbereich. Wir hatten das ja schon gesagt, wenn man jetzt Röntgenbilder nimmt und dann ein Arzt auf so einem Röntgenbild erkennen soll, was ist das für eine Erkrankung, kann man da eine KI zur Unterstützung nehmen. Und für solche KIs, die dann natürlich auch Einfluss auf die menschliche Gesundheit letzten Endes haben, da gelten dann halt diese strengeren Regeln. Ein anderes Beispiel wäre dann auch Gesichtserkennung an Bahnhöfen oder anderen öffentlichen Orten. Das wäre dann auch etwas, was strengerer Kontrolle unterliegt. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Regeln, dass für einen, ja, also dass man mit KI, wenn man da nach jemandem sucht, mit einer Gesichtserkennung, da braucht die Polizei, wenn sie das machen möchte, eine richterliche Anordnung. Also das unterliegt dann sozusagen auch einer, ja, richterlichen Kontrolle, könnte man sagen, ne? Und das soll dann aber auch nur erlaubt sein, wenn es um bestimmte Straftaten geht, ne? Also jetzt nicht bei Taschendieben, sondern bei wirklich schweren Verbrechen, zum Beispiel Menschenhandel oder Terrorismus. Da hatte dann in dem Zusammenhang zum Beispiel auch Amnesty International, die hatten davor gewarnt, also es ist ja eine Menschenrechtsorganisation, Amnesty International, dass solche Gesichtserkennung auch oder dass diese Technologien, Gesichtserkennung mit KI, dass das potenziell ja auch gegen zum Beispiel Migranten, die in die Europäische Union kommen möchten, eingesetzt werden könnte und dass man da halt schauen muss, dass die Menschenrechte gewahrt werden und dass so etwas wirklich nur in, wie zum Beispiel Fällen, wo es um solche schweren Straftaten geht, dass es nur da benutzt wird.
Ja, verboten ist aber beispielsweise auch das Bewerten von sozialem Verhalten oder von, ja, Social Scoring, wie es zum Beispiel in China angewendet wird. Also wenn ich jetzt irgendwie was mache und durch KI werde ich da beobachtet und erkannt, darum geht's dabei. Es ist halt einfach so, erwünschtes Verhalten wird belohnt und auf der anderen Seite wird unerwünschtes Verhalten sanktioniert. Also Beispiel, die Kamera filmt mich, wie ich über eine rote Ampel gehe oder vielleicht meinen Kaugummi einfach auf den Boden spucke oder meinen Zigarettenstummel einfach auf die Straße schmeiße. Daraus würde dann eine schlechte Bewertung folgen. Wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten. Da gibt es auch so, ja, Berichterstattung oder Videos, von denen wir uns jetzt gar nicht so super sicher sind, inwiefern das alles stimmt. Aber dass es dann beispielsweise in China so ist, verhältst du dich schlecht, gehst bei Rot über die Ampel, kannst du zum Beispiel nicht mehr die guten Kinotickets kaufen.
Das ist so ein Beispiel, das wir uns überlegt haben, ne? Also sagen wir mal, dass man diese Kinotickets nur online kaufen kann und dann wird geschaut, oh, du hast, weiß ich nicht, die KI hat erkannt, du bist über die rote Ampel. Du hast
ja, dein Social Scoring,
genau,
ist also
ist einfach
nicht
schlecht,
so.
Du hast dich doof verhalten, solange du so weitermachst, erstmal keine Kinotickets, ne? Also als hypothetisches Beispiel, ne? Das könnte natürlich auch in autokratischen Systemen, also im Iran oder in Russland, ne? Das könnte natürlich auch dafür sorgen, dass man da die eigene Bevölkerung auf einem ganz neuen Level kontrolliert und überwacht, ne?
Überwachungsstaat, ganz
ja,
neue
das,
Bedeutung.
Das ist ja irgendwie im Zusammenhang mit den Piraten, habe ich das so ein bisschen im Kopf, ne? Die waren ja auch so eine Partei, die sich immer sehr für Datenschutz eingesetzt hat, aber das wäre natürlich die höchste Stufe des Überwachungsstaats.
Ich wollte gerade sagen,
ne?
Also Datenschutz ist ja in dem Fall gar nicht mehr vorhanden.
Ja, wenn sowas möglich wäre, ne? Aber dafür hat dann die EU das auch verboten und dafür gesorgt, dass sowas in der EU nicht erlaubt ist.
Also ihr könnt jetzt trotzdem alle bei Rot über die Ampel laufen, ohne bestraft zu werden. Nein, natürlich nicht.
Nur wenn die Polizei nicht hinguckt, ne?
Genau.
So, ja, dann gehen wir einmal weiter. Das war jetzt einmal ein Beispiel für diese für die KI mit inakzeptablem Risiko. Und jetzt schauen wir uns nochmal ein Beispiel an für eine hochriskante KI. Also was wäre das? Und da habe ich in einer Reportage gesehen und das fand ich eigentlich ein sehr spannendes Beispiel. Wir haben doch alle irgendwie schon mal so eine Werbung für so ein Jobportal irgendwie gesehen im Fernsehen oder auf YouTube oder so. Je nachdem, wo man da Sachen sich anschaut.
Sogar auf Spotify oder
ja,
so.
Ja, also ich bekomme das
Werbung
irgendwie in letzter Zeit ständig. Irgendwie,
vielleicht
ich weiß nicht,
sollst
wie
du den Job
die
wechseln.
alle? Sollen wir das mal erwähnen, wie die heißen?
Nein.
Aber ich denke, jeder weiß da, was damit gemeint ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das war da so ein Beispiel, dass so ein Jobportal jetzt einfach eine KI benutzt. Und wenn man da jetzt drüber nachdenkt, das könnte natürlich auch eine schlaue Sache sein. Also ich habe eine KI und die sucht die ganze Zeit automatisch, oh, hier habe ich Arbeitgeber X, weiß ich nicht, ein Logistikunternehmen und die suchen nach einem LKW-Fahrer und da habe ich den Arbeitnehmer, der gerade keinen Job hat und der hat einen LKW-Führerschein und dann kann ich dem das vorschlagen, hier wollt ihr euch nicht mal in Kontakt setzen, ne? Und dann könnte sozusagen dadurch das alles effizienter gestaltet werden. Wo ist da jetzt das Problem? Warum ist das hochriskant? Diese KI-Systeme, die werden ja trainiert, indem sie mit Daten gefüttert werden. Das heißt, aus dem Internet, was da alles an Daten rumläuft, da werden die KIs mit trainiert und darauf basieren die letzten Endes unter anderem. Ich bin kein Experte, aber so habe ich es unter anderem verstanden. Da wäre jetzt zum Beispiel das Risiko, dass wenn man eine KI so trainiert, dass da auch Vorurteile, die ja zum Beispiel im Internet, auf Twitter wahrscheinlich überall immer ständig stehen. Ich weiß nicht, was wäre ein gutes Vorurteil, ein Beispiel. Die Franzosen essen immer Frösche, ich weiß es nicht. Ja, also solche Sachen.
Du hast ja Vorurteile.
Oder, ich weiß es nicht, Muslime machen immer X oder Christen sind immer so, Juden immer so. Also Vorurteile. Und dass diese KI, diese Vorurteile, einfach weil das überall im Internet steht und so weiter, oder solche Vorurteile halt im Internet verbreitet werden, dass das halt von der KI übernommen wird.
Für das Beispiel würde das konkret bedeuten, es wird halt nach Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Hautfarbe, Alter, Religion oder halt auch ähnlichen mitbeurteilt von der KI, wer für einen Job empfohlen wird. Und die EU möchte halt genau solche Diskriminierung verhindern und die auch gar nicht erst zustande kommen lassen. Nach dem KI-Gesetz sollen diskriminierungsfreie und faire Entscheidungen von KI-Programmen halt auch getroffen werden.
Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich könnte das ja sogar sein, dass so eine KI letzten Endes, wenn man es richtig macht, dass sie vielleicht sogar fairere Entscheidungen treffen kann als der Mensch, ne? Wäre jetzt auch wieder so philosophisch, aber wenn man eine KI so trainiert, dass sie diese ganzen Faktoren, wo komme ich her, wie sehe ich aus und so weiter, dass das alles ausblendet?
Das, ja, tatsächlich wäre das schon eher eine philosophische Frage, weil ich glaube, da zählt ja auch viel Empathie und emotionale Intelligenz mit rein. So weit ist KI noch nicht, aber wer weiß, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird.
Und letzten Endes, die menschliche Komponente kann man ja nie rausnehmen, weil man muss sich ja auch, sagen wir jetzt mal, man bewirbt sich auf einen Bürojob, da muss man ja mit den Leuten, die man da zusammenarbeitet, auch irgendwie klarkommen, ne? Und wenn man dann da gar nicht reinpasst in das Team sozusagen, oder das kann ja eine KI nicht wissen, ne?
Ja, also, zum Beispiel würden denn Finn und ich nicht hier zusammensitzen und den Podcast machen.
Das ist jetzt aber eine ganz unfaire Unterstellung.
Wieso, hä? Du hast gesagt, ich bin eine tolle Co-Moderatorin.
Ja, habe ich doch gesagt.
So, deswegen.
So. Und dann soll in diesen EU-Ländern für solche spezifischen Hochrisiko-KIs, da sollen dann Testzentren entstehen, also in allen EU-Ländern. Und dort soll dann getestet werden, wie diese KI-Systeme funktionieren und ob die sozusagen für den Markt zugelassen werden sollen und dann anschließend verkauft werden können oder benutzt werden können oder nicht. Und dann bekommen die so ein Testzertifikat sozusagen, dass sie da das bestanden haben, diesen Test. Da gab es dann auch ein bisschen Kritik, dass es höchstwahrscheinlich darauf hinausläuft, dass das dann nicht einheitlich funktioniert, wenn wir in allen Ländern 27 verschiedene solche Testzentren haben. Aber ja, das ist dann nur ein Kritikpunkt am Rande, den ich dann nur nochmal erwähnen wollte.
Natürlich haben wir aber auch Beispiele einer KI mit niedrigem Risiko. Das wäre jetzt vielleicht ein Startup, welches eine KI programmiert, mit der kompliziertes Deutsch in leichter Sprache bzw. verständliche Sätze umformuliert wird oder halt allgemein KI-basierte Übersetzungen von zum Beispiel Deutsch auf Englisch oder auch von anderen Sprachen. Das sind dann wieder Beispiele für KI mit niedrigem Risiko.
Also eine Plattform, die mir da einfällt, ist DeepL. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere. Das ist ein Übersetzer, den ich persönlich sehr gerne benutze und der ist auch KI-basiert. Also ja, da ist das Risiko jetzt nicht, ne? Da wird nicht über die Gesundheit von einem Menschen entschieden und so weiter. Wenn da die Übersetzung ein bisschen schlecht ist, dann ist das wohl mein Pech und niemand kommt da ernsthaft zu Schaden. Ja, außer ich.
Zu meinen Jugendzeiten gab es nur Google-Übersetzer, der natürlich nicht unbedingt immer der Beste war. Ja, das hat man dann auch irgendwie rausgelesen.
Da muss man dann immer die Sprache ein bisschen selber auch
beherrschen,
um dann beurteilen zu können, ist das jetzt gut oder nicht. Dann ist da noch ein anderer Punkt, und zwar, das hatten wir auch indirekt ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich hatte ja gesagt, Olaf Scholz Beispiel, wenn da jetzt von ihm ein KI-Video erstellt wird, wo er irgendwas sagt, was eigentlich überhaupt nicht stimmt und gar nicht zu ihm passt, ne? Und da hat die EU gesagt, dass man solche Texte, Bilder und Videos im Internet und auf sozialen Medien, auf Instagram und so weiter, TikTok, dass die, wenn die KI generiert sind, dass die dann auch entsprechend gekennzeichnet werden sollen, dass die auf KI beruhen. Und da ist dann halt das Problem, viele Fachleute haben gesagt, das ist einfach wahnsinnig schwer kontrollierbar, ne? Wenn man sich vorstellt, wie viel wird da jeden Tag alles überall hochgeladen, wer soll das kontrollieren und umsetzen, ne? Das ist dann wahrscheinlich nur so, wenn man jetzt, sagen wir mal, reichweitenstarke Kanäle hat, wenn die Tagesschau jetzt irgendwelche Fake News verbreiten würde, mit einer KI generiert, dann wird es vielleicht auffallen. Als Beispiel macht die Tagesschau natürlich nicht, gehe ich mal von aus. Aber ja.
Es ist auch so, dass bei Verstößen Geldstrafen natürlich auch drohen. Das führt aber auch zu einem weiteren Kritikpunkt, denn diese Regulierung könnte auch Innovationen wieder ausbremsen. Das hatte Finn schon mal ganz am Anfang jetzt auch kurz angesprochen. Wenn Unternehmen jetzt Angst haben, ungewollt auch gegen Vorschriften zu verstoßen, die zu einer Geldstrafe führen könnte, kann das auch abschrecken, halt in diese Richtung weiter zu forschen und zu investieren.
Das hört sich vielleicht auch schon so ein bisschen nach einem FDP-Thema an. Wir haben ja unseren Bundesminister für Digitales und Verkehr, Herrn Volker Wissing von der FDP. Und der hat sich da auch ausgesprochen, dass man dann eine möglichst innovationsfreundliche Umsetzung da ermöglicht, um solche Innovationen halt nicht auszubremsen, ne? Und da wäre halt einfach so die eine mögliche Konsequenz, wenn man jetzt Geldstrafen hat, die bei KI mit hohem Risiko fällig werden, wenn da was schief geht, sagen wir jetzt mal, dass dann Unternehmen sagen, okay, dann mache ich lieber irgendwas mit einem niedrigen Risiko, wie zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm oder Umformulierungsprogramm, ne? Sowas zu programmieren, wo ich jetzt nicht das Risiko tragen muss, irgendwie eine Strafzahlung oder sowas zu bezahlen. Und das könnte man dann natürlich kritisieren, dass das in Europa Innovationen hemmt und dass man dann da einen Nachteil hat gegenüber Firmen, die in den USA sitzen und wo es dann halt einfach keine Regulierung gibt und die dann da ohne Angst vor Strafen oder großen Strafzahlungen da einfach probieren können, was sie da machen können und was nicht.
Ich hatte aber nochmal eine Frage so an dich, KI bezogen, aber eine ganz allgemeine Frage, einfach weil mir das jetzt auch so wieder ein bisschen in den Sinn gekommen ist, jetzt wo wir über das Thema gesprochen haben. Findest du, dass KI auch die Kreativität irgendwie fördern kann? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, also konkretes Beispiel, wir haben jetzt für ein Projekt, was jetzt demnächst bei uns ansteht, mit KI gearbeitet und haben halt uns ein Bild anfertigen lassen, was wir so einfach für dieses Projekt im Hintergrund einfach nur haben wollten, um dieses ganze Projekt ein bisschen zu verstärken. So, und da kann man natürlich verschiedene Sachen eintippen und sich da ein bisschen inspirieren lassen und das immer weitermachen natürlich und immer ein bisschen weiter treiben. Deswegen ist es so auch die Sache, kann das vielleicht auch die Kreativität fördern? Was meinst du?
Ich denke schon, ne? Da gibt's bestimmt irgendwelche Ideen, die einem selber so nicht kommen. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch Kreativität wahrscheinlich kaputt machen, ne? Also wenn man sich dann immer darauf verlässt, dass wenn ich da was eintippe, dann kommt eine gute Idee. Aber das ist natürlich immer so. Wir haben ja auch keine Karten mehr, mit denen wir, wenn wir in eine fremde Stadt fahren, uns anschauen, wo wir hingehen. Wir haben Google Maps und dann tippen wir ein, ich will da hin und dann laufen wir los. Und wahrscheinlich wissen die wenigsten jungen Menschen, wie man mit so einer Handkarte umgeht, ne? Aber das ist dann auch so, wenn ich jetzt ChatGPT immer als Hilfsmittel habe, dass ich dann wahrscheinlich
selbst gar nicht mehr weiß, wie ich benutze.
Ja, dass ich ohne dieses Hilfsmittel einfach schlechter zurechtkomme, ne? Beispiel würde mir da jetzt einfallen, wenn du in der Schule Mathearbeiten schreibst, dann gab es da ja
so erinnern. Da hätte mir das sehr, sehr
ja, da hätte das sehr geholfen. Aber da gab es ja auch immer einen Teil. Der erste Teil der Arbeit war immer Taschenrechner frei. Und dann hat man den ersten Teil abgegeben und für den zweiten Teil durfte man sich dann seinen Taschenrechner nehmen. Also das ist dann sozusagen so eine Idee, wie verhindere ich, dass man komplett abhängig von diesem Taschenrechner wird.
Gut, ja, ist natürlich auch ein Punkt.
Eigentlich ein gutes Beispiel.
Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt an das Bild vom Papst denke im Daunenmantel, da musst du ja auch irgendwie erstmal drauf kommen, das einzutippen, dass dir das irgendwie durch künstliche Intelligenz erstellt wird.
Das stimmt natürlich. Also vielleicht die Idee, sowas zu kreieren, ja, da muss man dann natürlich auch erstmal drauf kommen, ja. Aber man kann das so und so sehen, ne?
Man kann
da wahrscheinlich
sehen,
in beide Richtungen gut argumentieren.
Das ist definitiv ein spannendes Thema. Gerade auch deswegen haben wir, jetzt mache ich ganz kurz einmal Werbung, am 30. Oktober einmal auch eine Veranstaltung dazu, wo wir wirklich über die Gefahren auch von KI sprechen werden, aber auch über die Gefahren von Fake News und Deepfakes und vieles weitere. Das werden wir dann aber auch auf unsere sozialen Kanäle hochspielen, dass sich das dann auch jeder angucken kann. Da haben wir interessantere Referenten zu eingeladen.
Also, wenn ihr die Erinnerungen und die Werbung dafür nicht verpassen wollt, gerne bei uns auf den sozialen Medien vorbeischauen.
Und uns folgen.
Und uns natürlich folgen, dann kriegt ihr das auch mit, wenn wir da nochmal Werbung dafür machen, wenn das dann soweit ist. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon soweit am Ende von dieser Folge.
Ja.
Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir konnten euch so ein bisschen einen kleinen Überblick geben über diese EU-Gesetzgebung zu künstlicher Intelligenz. Haben jetzt natürlich nicht alles davon erklärt, das ist aber auch nicht ganz möglich, wenn man da alles erklären will. Aber ich denke mal, wir haben einen guten Überblick gegeben.
Ja, und wer weiß, vielleicht macht Finn die nächste Folge ja mit KI. Und er braucht gar keine Co-Moderatoren mehr, sondern KI ist Co-Moderator.
Na, dann würde ich ja meinen eigenen Job ersetzen. Das
nee, du bleibst ja. Ach nur so, die Co-Moderatoren. Ja. Die tauscht du dann aus. Nein, also nein. Vielleicht hört ihr dann weder von mir noch von Nele. Dann wisst ihr, Finn arbeitet lieber mit KI.
Nein,
dann.
Ich gebe meine Co-Moderatorinnen nicht her gegen KI. Kann ich.
Wir warten ab, was die nächste Folge sagt.
Naja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr die Erinnerung einschaltet für unsere Veranstaltungen. Ja, für unsere Veranstaltungen. Und ich bin sehr gespannt, wer nächste Woche die Folge mit dir macht.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.